Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, die mit dabei sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute haben wir das Thema Darstellung des Herrn und Tag des gottgeweihten Lebens. Zu Gast bei uns Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg, Stuttgart. 40 Tage nach der Geburt wird Jesus von Maria und Josef nach jüdischer Tradition in den Tempel gebracht, um ihn dem Herrn zu weihen, wie es im Lukasevangelium heißt. Die Darstellung Jesu ist ein Bild für die Ganzhingabe des eigenen Lebens. Und daher hat Papst Johannes Paul II. Diesen Festtag auch als Tag des gottgeweihten Lebens bestimmt. Aber das Fest geht nicht nur die Ordensleute und Gottgeweihten an. In einem bekannten Lied im Gotteslob singen wir oft: Ich bin getauft und Gott geweiht. Was heißt das jetzt für unser Leben als Getaufte? Dazu ist bei uns Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu Gast. Er ist in seiner Diözese unter anderem zuständig für das gottgeweihte Leben, also der richtige Referent für heute. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Ich
freue mich, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und wieder einmal bei Radio Horeb zu Gast sind.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Das Fest der Darstellung des Herrn ist ja ein richtig jüdisches Fest. Ursprünglich, um was ging es den Juden denn bei dieser Darstellung des Erstgeborenen sozusagen?
Ja, es ging um die Hingabe als Opfergabe der Eltern, dass sie ihren Erstgeborenen Gott weihen. Und das war natürlich bei Jesus in einer ganz besonderen Weise der Fall. Es heißt ja ausdrücklich heute im Tagesevangelium, dass das dem jüdischen Gesetz, dem Brauchtum damals entsprach. Es kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Und dann wird aber diese Lebensweihe, das heißt ja ausdrücklich, dass jede männliche Erstgeburt dem Herrn geweiht werden soll, ein Zitat aus dem Buch Exodus, geschieht das natürlich bei Jesus Christus in einer ganz außergewöhnlichen Weise. Das wird ja dann durch die Weissagung des Greisen Simeon und der Prophetin Hanna deutlich, die in diesem Kind das Licht zur Erleuchtung der Heiden der ganzen Welt erkennen.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag heute zum Fest Darstellung des Herrn und Tag des gottgeweihten Lebens. Bitte schön.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, über diesem heutigen Fest der Darstellung des Herrn liegt sowohl ein weihnachtlicher als auch ein österlicher Glanz. 40 Tage nach der Geburt zogen Maria und Josef in den Tempel nach Jerusalem, um dort Jesus dem Herrn zu weihen. Mit diesem Fest der Darstellung des Herrn ist unmittelbar, wie wir schon gehört haben, auch der Tag des gottgeweihten Lebens verbunden. Es würden sich vielleicht manche Tage im Laufe des Jahreskreises eignen, diesen Tag des gottgeweihten Lebens zu begehen, aber der heutige Tag scheint am besten dafür geeignet. So wie nämlich einst Maria und Josef in den Tempel zogen und ihren Erstgeborenen dort Gott weihten, so weihen heute etwa die Ordenschristen bei ihrer Profess, bei der Ablegung ihrer Gelübde, ihr Leben ganz dem Herrn. Doch nicht nur für Ordenschristen ist dieser heutige Tag wichtig, sondern dieser Tag, der ja in diesem Jahr zugleich auch der monatliche Gebetstag für geistliche Berufe ist, will das gesamte geweihte Leben innerhalb der Kirche würdigen und fördern. Er soll all jenen, die ihr Leben Gott geweiht haben, helfen, die Freude, die Schönheit ihrer eigenen Berufung zu erneuern. Die Freude über diese Schönheit, von Gott berufen zu sein. So wie es Papst Johannes Paul II. In seiner Botschaft zum 2. Februar 1997 einmal formuliert hat: Das Leben der besonderen Weihe an Gott in seinen vielfältigen Ausdrucksformen steht im Dienst an der Taufweihe aller Gläubigen. Oder anders ausgedrückt, jegliche Gestalt des gottgeweihten Lebens, da gibt es ja ganz unterschiedlichste Lebensformen, ist letztlich eine Ausdrucksweise dieser Grundweihe unseres Lebens, die die Taufe ist. Deswegen möchte ich heute gerne über diese Grundweihe unseres Lebens, über die Taufe mit Ihnen gemeinsam nachdenken. Mir kommt dabei ganz persönlich immer ein Ereignis in Erinnerung, das mich sehr beeindruckt hat. Als ich nämlich 1984 in Rom durch Kardinal Joachim Meissner zum Priester geweiht worden bin, da habe ich und meine neugeweihten Mitbrüder nach der Weihe mit den Angehörigen und mit dem Kardinal, der uns geweiht hat, das Mittagessen eingenommen. Und am Schluss des Festessens ist Kardinal Meissner aufgestanden und hat uns noch einmal gratuliert zum Tag der Priesterweihe und sagt dann zu unserer aller Verblüffung: Das wichtigste Sakrament, das ihr in eurem Leben erhalten habt, war, da haben manche gedacht, die Priesterweihe, aber weit gefehlt war die Taufe. Und dann hat er am Tag unserer Priesterweihe über diese Grundweihe unseres Lebens, die in der Taufe geschehen ist, gesprochen. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass er in seiner typischen unnachahmlichen Weise ganz prägnant formuliert hat: Wenn ich eines Tages sterbe, dann lasse ich mir den Taufschein in den Sarg hineinlegen, weil das gewissermaßen die Eintrittskarte in den Himmel ist. Das hat mich an diesem Tag unglaublich fasziniert und beeindruckt, dass wir, die wir uns jahrelang auf die Priesterweihe vorbereitet haben und darin dann auch einen Höhepunkt unseres Lebens erkannt haben, von unserem Weihebischof an unsere Taufe erinnert worden sind. Die Taufe also als das wichtigste Sakrament der Lebensweihe und alle anderen Formen, ob jemand Diakon, Priester wird, Ordensfrau, Ordensmann, ob er sich in die Berufung zur geweihten Jungfrau oder zum Eremitentum oder welche Formen es auch gibt. Papst Johannes Paul II. Hat ja in seiner sehr schönen Schrift Vita Consecrata über das geweihte Leben aus dem Jahr 1996 eine ganze Fülle von Möglichkeiten, Gott sein Leben zu weihen, gesprochen. Deshalb möchte ich einfach auch gerne daraus etwas zitieren. Es lohnt sich heute am Tag des gottgeweihten Lebens, sich noch einmal von der Taufe her Gedanken zu machen über das, was Lebensweihe an Gott bedeutet, was das für uns konkret heißen kann. In dieser apostolischen Schrift, dem apostolischen Schreiben Vita Consecrata, schreibt Papst Johannes Paul II. Zum Beispiel: Das Fundament des geweihten Lebens im Evangelium ist in der besonderen Beziehung zu suchen, die Jesus während seines irdischen Daseins mit einigen seiner Jünger herstellte, indem er sie nicht nur einlud, das Reich Gottes im eigenen Leben anzunehmen, sondern ihr Leben in den Dienst dieses Anliegens zu stellen, alles zu verlassen und aus der Nähe seine Lebensform nachzuahmen, also die Lebensform Jesu. Eine solche christusgemäße Existenz, die so vielen Getauften im Verlauf der Geschichte angeboten wurde, ist nur aufgrund einer besonderen Berufung und Kraft eines eigenen Geschenkes des Geistes möglich. In ihr ist die Taufweihe in der Tat zu einer radikalen Antwort in der Nachfolge Christi durch die Annahme der evangelischen Räte geführt, deren erster und wesentlicher die heilige Bindung der Keuschheit um des Himmelreiches willen ist. Diese besondere Nachfolge Christi, an deren Ursprung immer die Initiative des Vaters steht, hat also ein wesentliches christologisches und pneumatologisches Merkmal, indem sie so auf besonders lebendige Weise den trinitarischen Charakter des christlichen Lebens ausdrückt. Also Papst Johannes Paul II. Spricht hier im ersten Kapitel von Vita Consecrata über verschiedenste Formen des geweihten Lebens, die alle nur Kraft eines eigenen Geschenkes des Geistes möglich ist. Niemand kann sich selber in die Nachfolge Jesu berufen. Das geschieht von außen. Wir lassen uns berufen, wir berufen uns nicht selber. Und in dieser besonderen Form, wie Menschen dann sich Gott weihen, wie immer das sich dann auch konkret prägt und zeigt. Das kann in einer Familie sein. Wir haben viele geistliche Gemeinschaften, die heute ganz bewusst auch Familien in den Blick nimmt, Familien einlädt oder eben in einer besonderen Weise, zum Beispiel als Priester oder Diakon oder Ordenschrist oder in einem Säkularinstitut, in einer geistlichen Bewegung, wie auch immer das sich ausprägt. Es ist immer eine Gestalt, die aus der Taufweihe herauswächst. Die Taufweihe ist das Fundament jeder Berufung zu einem gottgeweihten Leben. Es ist schön, dass Papst Johannes Paul II. Hier dieses Wort Taufweihe benutzt, weil es geht ja heute um das geweihte Leben. Da steckt das Wort Weihe drin, die Taufe als Lebensweihe. Das ist übrigens auch ein Wort, das im Zweiten Vatikanischen Konzil, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, auch verwendet wird. Also, das ist etwas Grundlegendes. Durch die Taufe sind wir Gott geweiht. Es ist die Grundweihe unseres Lebens und alles, was später dann folgt, ist nur eine Spezifizierung dieser Grundweihe unseres Lebens. Ich zitiere noch einmal aus Vita Consecrata. Vorrangige Aufgabe des geweihten Lebens ist das Sichtbarmachen der Wunder, die Gott in der schwachen Menschlichkeit derer wirkt, die er berufen hat. Mehr als mit Worten bezeugen sie diese Wunder mit der beredten Sprache einer verklärten Existenz, die in der Lage ist, die Welt zu überraschen. Zum Staunen der Menschen antworten sie mit der Ankündigung der Wunder der Gnade, die der Herr in denen wirkt, die er liebt. In dem Maße, in dem sich der geweihte Mensch vom Geist zu den Höhen der Vollkommenheit führen lässt, kann er ausrufen, und hier zitiert Papst Johannes Paul II. Den heiligen Simeon, der neue Theologe genannt wird, aus seinen Hymnen. Ich sehe die Schönheit deiner Gnade und versenke mich in ihr Licht. Ich betrachte voll Staunen diesen unsagbaren Glanz. Ich bin außer mir, während ich doch über mich selber nachdenke, was ich war und was ich geworden bin. O Wunder! Ich bin aufmerksam erfüllt von heiligem Respekt vor mir selbst, von Ehrfurcht, von Angst, als stünde ich vor dir und weiß nicht, was ich tun soll. Denn mich hat die Angst ergriffen. Ich weiß nicht, wo ich mich niederlassen, wohin ich mich wenden soll, wohin diese Glieder legen, die deine sind. Für welche Taten, für welche Werke sie verwenden, diese überraschenden göttlichen Wunder. Soweit das Zitat von Simeon, der neue Theologe. Und der Papst fährt fort, so wird das geweihte Leben zu einer der konkreten Spuren, die die Dreifaltigkeit in der Geschichte hinterlässt, damit die Menschen das Faszinierende der göttlichen Schönheit und die Sehnsucht nach ihr wahrnehmen können. Ich finde, das ist eine sehr schöne, fast poetische Formulierung des Ziels des gottgeweihten Lebens. Jeder Mensch, der sich von Gott in eine besondere Form der Nachfolge Christi berufen weiß, wird seine eigene Lebensgeschichte, seine eigene Berufungsgeschichte, auch seine eigene Motivation und Zielperspektive haben. Aber allen Formen des geweihten Lebens, so sagt es hier Papst Johannes Paul II. In Vita Consecrata, muss es sein, die Menschen zum Staunen zu bringen über die Wunder, die er wirkt. Der geweihte, gottgeweihte Mensch soll diese Wunder Gottes in der heutigen Zeit sichtbar machen, dass Menschen staunen über das Große, das Gott tut, so wie es ja der greise Simeon heute im Tagesevangelium tut. Er staunt über das Große, das Gott in diesem kleinen Kind wirkt und erkennt in ihm das Heil, das Gott vor den Völkern bereitet hat, ein Licht, dass die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Das Licht, von dem ist ja hier auch die Rede in diesem Zitat von Simeon, dem neuen Theologen, vom unsagbaren Glanz, dass er sich in das Licht Gottes hinein versenkt, um selber leuchten zu können. Gottgeweihte Menschen leuchten nicht aus sich selber heraus, aber das Licht der Taufe, dieses Gnadenlicht, das in ihnen bei der Taufe unverdientermaßen hineingeschenkt worden ist in ihr Leben, symbolisiert in der Taufkerze, später in der Kerze bei der Firmung, in der Hochzeitskerze bis hin zur Sterbekerze. Das Licht begleitet ja unser ganzes Leben als Ausdruck dessen, was der Glaube uns schenkt und was unsere Berufung ist. Ihr seid das Licht der Welt. Das soll durch das gottgeweihte Leben jeweils in der unterschiedlichsten Form und Lebensgestalt, die der einzelne Mensch lebt, zum Scheinen kommen. Das drückt auch Papst Benedikt immer wieder aus. In der letzten Zeit ist ihm auch wichtig, diese Schönheit der Berufung zu betonen. Das Schöne, das Gott uns ermöglicht, indem er uns in der Taufe zu seinen Kindern erwählt hat. So viel mal als erster kurzer Impuls. Ich möchte nachher, nach einer kurzen Musikpause, noch einmal diesen Gedanken vertiefen dürfen.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht heute um das Tagesfest Darstellung des Herrn und Tag des gottgeweihten Lebens. Dazu ist bei uns Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg-Stuttgart zu Gast.
Ja, noch einmal für die, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben. Es geht mir heute in diesem Beitrag um die Taufe als die Grundweihe unseres Lebens, auf der dann andere Formen von Lebensweihe in der Familie, in den evangelischen Räten, in einem besonderen kirchlichen Dienst oder Amt oder auch in einer Ordensberufung oder in einer geistlichen Gemeinschaft, wie immer das dann konkret aussieht, das Fundament aller einzelnen Berufungen in die Nachfolge Jesu für ein gottgeweihtes Leben ist die Taufe. Deswegen wollen wir einfach die Taufe, die wir ja normalerweise selber nicht bewusst erlebt haben, uns heute noch einmal einfach ins Gedächtnis, in Erinnerung rufen und uns bewusst machen, was eigentlich in der Taufe geschehen ist. Bei den Firmenspendungen, die ich normalerweise halte, weiß ich in der letzten Zeit die Jugendlichen immer wieder auch auf diese Grundannahme durch Gott in der Taufe hin. Bei der Firmung sollen sie ja das, was in der Taufe begonnen hat und was ihnen nicht selber bewusst ist, wenn sie als Kleinkind oder Säugling getauft worden sind, noch einmal erkennen und bestätigen. Firmare heißt ja bestätigen, sodass von beiden Seiten aus von Gott dieser Bund, der in der Taufe geschlossen wurde, noch einmal neu bestätigt und bekräftigt wird, aber auch von dem jeweiligen Empfänger der Taufe und der Firmung, dass er neu Ja sagt zu diesem Bund, zu diesem Geschenk. Und ich versuche es den Jugendlichen bei der Firmung dann auch manchmal so deutlich zu machen, dass ich ihnen sage, jeder von euch hat ein biologisches Leben bekommen, unverdientermaßen, ungefragtermaßen. Er ist einfach sich selber geschenkt. Das Leben selber ist ja ein großes Geschenk schon. Und so wie jeder Mensch ein biologisches Leben hat, mit biologischen Eltern, mit einem biologischen Anfang und einem biologischen Ende, also mit Geburt und Tod, so hat auch jeder Getaufte noch einmal ein neues Leben bekommen. Die Heilige Schrift spricht ja von der Wiedergeburt in der Taufe. Wir sind nochmal neu geboren und das ist nicht weniger real, dieses geistliche Leben, das mit der Taufe begonnen hat, als das biologische Leben. Das biologische Leben hat einen geschichtlichen Anfang, das ist unser Geburtstag, und es wird auch ein chronologisches Ende haben, das ist dann unser Todestag. Aber unser geistliches Leben, und das ist jetzt das Neue, das uns in der Taufe geschenkt wird, hat auch einen historischen Anfang, einen chronologischen Beginn, den man festmachen kann an einem bestimmten Datum, nämlich unserem Tauftag. Aber, und das ist jetzt das Neue im Vergleich zum biologischen Leben, dieses geistliche Leben, das in der Taufe begonnen hat und wo wir hineingeboren worden sind in eine große Familie, in der Gott unser Vater, Jesus unser Bruder, Maria unsere Mutter und wir alle einander Schwestern und Brüder sind. Dieses geistliche Leben ist nicht weniger real als das biologische Leben, das kein Mensch bezweifeln würde. Aber nun hat dieses biologische Leben, dieses geistliche Leben, das in der Taufe beginnt, eben kein Ende. Das ist das Wunderbare, es wird nicht mit dem irdischen Tod, mit dem Ende meines biologischen Lebens enden, sondern Gott sagt, seit Ewigkeit habe ich dich bei deinem Namen gerufen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Wir sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Jesu. Paulus deutet das ja sehr stark dann in seinen Briefen aus. Wenn wir in der Taufe mit Christus begraben worden sind, werden wir auch mit ihm auferstehen. Das heißt, deswegen ist Taufe natürlich ein ganz eminent österliches Geschehen. Tod und Auferstehung Jesu verwirklicht sich in sakramentaler, zeichenhafter Weise in der Taufe schon an unserem jetzigen Leben. Aber es wird dann einmal im ewigen Leben nach unserem biologischen Tod hineinmünden in die ewige Glückseligkeit bei Gott. Das ist das Neue, das mit der Taufe begonnen hat. Und nun darf ich noch einmal verweisen auf das nachsynodale apostolische Schreiben von Papst Johannes Paul II. Über das gottgeweihte Leben, Vita Consecrata, aus dem Jahr 1996. Ich möchte daraus noch einen Abschnitt zitieren, wo Papst Johannes Paul II. Über die Beziehung der verschiedenen Berufungen zum gottgeweihten Leben zueinander spricht und auch noch einmal über das, was die Taufe für das gottgeweihte Leben bedeutet. Die verschiedenen Lebensformen, so schreibt er, in die sich nach dem Plan des Herrn Jesus das kirchliche Leben gliedert, weisen wechselseitige Beziehungen auf, die einer eingehenderen Betrachtung wert sind. Alle Gläubigen teilen Kraft ihrer Wiedergeburt in Christus, da kommt dieses Wort, Wiedergeburt in Christus, eine gemeinsame Würde. Alle sind zur Heiligkeit berufen. Alle wirken am Aufbau des einen Leibes Christi mit. Ein jeder entsprechend seiner Berufung und der vom Geist empfangenen Gabe. Die gleiche Würde unter allen Gliedern der Kirche ist das Werk des Geistes. Sie ist begründet auf der Taufe und der Firmung und wird gestärkt durch die Eucharistie. Aber Werk des Geistes ist auch die Vielgestaltigkeit. Er ist es, der in der Vielfalt von Berufungen, Charismen und Dienstämtern die Kirche in einer organischen Gemeinschaft begründet. Die Berufungen zum Leben als Laie, zum geweihten Dienst und zum geweihten Leben können gleichsam als beispielhaft angesehen werden, da alle einzelnen Berufungen sich unter dem einen oder anderen Aspekt auf sie berufen oder auf sie zurückführen lassen. Ob man sie nun einzeln oder zusammen empfängt, je nach dem Reichtum der Gabe Gottes. Darüber hinaus dienen sie einander zum Wachstum des Leibes Christi in der Geschichte und zu seiner Sendung in der Welt. Alle in der Kirche haben die Tauf- oder Firmweihe erhalten. Aber das geweihte Dienstamt und das geweihte Leben setzen jeweils eine unterschiedliche Berufung und eine besondere Weiheform im Hinblick auf eine bestimmte Sendung voraus. Angemessene Grundlage für die Sendung der Laien, deren Aufgabe es ist, in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu suchen, ist die allen Gliedern des Gottesvolkes gemeinsame Taufweihe. Die geweihten Diener empfangen außer dieser grundlegenden Weihe jene der Ordination, um das apostolische Dienstamt in der Zeit fortzuführen. Die Personen des geweihten Lebens, die evangelischen Räte befolgen, erhalten eine neue und besondere Weihe, die, auch wenn sie keinen sakramentalen Charakter hat, sie verpflichtet, sich in Ehelosigkeit, in der Armut und im Gehorsam die Lebensform zu eigen zu machen, die Jesus persönlich gelebt hat und von ihm den Jüngern empfohlen worden ist. In diesem längeren Textabschnitt aus Vita Consecrata war es mir wichtig, noch einmal diese Grundlage, auf die Papst Johannes Paul II. Verweist, für jede Gestalt und Form eines gottgeweihten Lebens, ob das jetzt ein Priester ist, eine Ordensfrau, ein Ordensmann oder ein Laie, der sein Leben mitten in der Welt Gott weiht, dass für alle die Taufe die Grundlage ist. Papst Johannes Paul II. Spricht hier von der grundlegenden Weihe, von der Taufweihe. Also können wir zu Recht sagen, der heutige Tag des gottgeweihten Lebens ist nicht nur ein Tag, der die geweihten Ordensleute in besonderer Weise betrifft, an dem sie sich in Dankbarkeit und Freude über ihre Berufung zu einem Ordensleben zum Beispiel versammeln. Das tun sie in vielen Regionen und feiern diesen heutigen Tag auch miteinander in Dankbarkeit und Freude, sondern es ist eigentlich ein Tag, der uns alle, die wir getauft sind, in besonderer Weise bewegen und motivieren sollte, diese grundlegende Weihe unseres Lebens, die in der Taufe geschah, neu uns bewusst zu machen, dieses großen Geschenkes. Es ist eine Gabe und Aufgabe. Ihr seid das Licht der Welt und tragt dieses Licht nun hinaus in die Welt zu euren Mitmenschen. Wir sind als Getaufte also alle hineingenommen in diese besondere Gestalt des Lebens Jesu. Ich möchte jetzt zum Abschluss dieses Impulses noch kurz auf das Zweite Vatikanische Konzil kommen, dass wir in diesem Jahr 2012 noch einmal neu rezipieren sollten. Wir feiern ja in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum des Konzilsbeginn. Papst Benedikt hat ja die ganze Kirche im Oktober dieses Jahres eingeladen, zu diesem 50-jährigen Jubiläum des Konzilsbeginns ein Jahr des Glaubens miteinander zu begehen. Deswegen wäre es gut und sicherlich heilsam und geistlich sehr reich, bereichernd, wenn wir den einen oder anderen Text des Zweiten Vatikanischen Konzils in diesem Jahr noch einmal lesen und verinnerlichen würden. Ich bin davon überzeugt, dass so viel in diesen Texten drinsteht, dass wir auch 50 Jahre später noch viel daraus für unser geistliches Leben und auch für die Erneuerung der Kirche in unserer Zeit schöpfen können. Ich will nur ein kurzes Zitat. Es gibt viele schöne Zitate in den Konzilstexten zur Bedeutung der Taufe als Grundweihe des christlichen Lebens. Ich möchte nur aus der Liturgiekonstitution kurz etwas zitieren, wo im sechsten Abschnitt das ganz gut zusammengefasst ist, was denn noch einmal die Taufe letztlich an Besonderem dem Menschen schenkt, was ihr besonderes Merkmal auszeichnet. Es heißt da, durch die Taufe werden die Menschen in das Pascha-Mysterium Christi, also in das österliche Geheimnis Christi, eingefügt. Mit Christus gestorben, werden sie mit ihm begraben und mit ihm auferweckt. Sie empfangen den Geist der Kindschaft, indem wir Abba, lieber Vater, rufen, und werden so zu wahren Anbetern, wie der Vater sie sucht. Ebenso verkünden sie, so oft sie das Herrenmahl genießen, den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Deswegen wurden am Pfingstfest, an dem die Kirche in der Welt offenbar wurde, diejenigen getauft, die das Wort des Petrus annahmen. Und sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft des Brotbrechens, im Gebet. Und sie lobten Gott und fanden Gnade bei allem Volk. Seither hat die Kirche niemals aufgehört, sich zur Feier des Pascha-Mysteriums, des Ostergeheimnisses, zu versammeln, dabei zu lesen, was in allen Schriften von ihm geschrieben steht, die heilige Eucharistie zu feiern, in der Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden und zugleich Gott für die unsagbare große Gabe Dank zu sagen, in Christus Jesus zum Lob seiner Herrlichkeit. All das aber geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Soweit also diese Zusammenfassung in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über das, was die Taufe im Leben eines Christen bewirkt. All das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind vom Geist Gottes befähigte, beschenkte und von ihm her auch gesandte Menschen, die in einer apostolischen Sendung stehen. Das, was Jesus Christus in unserer Welt vor allem durch seinen Tod und seine Auferstehung der ganzen Welt geschenkt hat, heute den Menschen zu bezeugen in der je eigenen Form des gottgeweihten Lebens, zu der Gott uns berufen hat. Ich wünsche uns allen in diesem Sinne, dass wir heute diesen Tag des gottgeweihten Lebens nehmen und nützen, um Gott neu zu danken für das große Geschenk, dass wir in der Taufe als seine geliebten Kinder angenommen worden sind.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute feiert die Kirche das Fest der Darstellung des Herrn und den Tag des gottgeweihten Lebens. Bei uns zu Gast ist Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg, Stuttgart. Wir haben eine erste Anruferin aus Augsburg, Frau Stöcker. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl. Ich habe eine Frage an den Herrn Weihbischof. Aus welchem Kapitel des Konzilsstudiums er zitiert hat? Das ist meine erste Frage. Und die zweite wäre, ob man diesen Vortrag irgendwo nachlesen oder nachhören kann.
Also die erste Frage kann ich beantworten. Ich habe jetzt gerade zum Schluss noch zitiert, als Zusammenfassung für das, was Taufe im Leben eines Christen bedeutet, aus der Konstitution über die heilige Liturgie, also Text des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das ist die Nummer 6. Ganz am Anfang im ersten Kapitel, wo es über die allgemeinen Grundsätze zur Erneuerung und Förderung der heiligen Liturgie geht, da ist es auch natürlich sinnvoll, dass das Konzil zunächst über die Taufe, das Grundsakrament, spricht. Also Liturgiekonstitution Nummer 6.
Also der Punkt 1 heißt dann das Wesen der heiligen Liturgie und ihre Bedeutung für das Leben der Kirche. Und da geht es dann mit Punkt 5 und 6. weiter. Und
richtig.
Und diesen Punkt 6 haben Sie zitiert.
Genau.
Gut,
genau.
Dann kann ich ihn nochmal nachbetrachten.
Genau, um einfach nochmal, was das Konzil in 3-4 Sätzen zusammenfasst, was mit der Taufe dem Menschen eigentlich gegeben ist. Wobei es hier interessanterweise im Grunde eine Aneinanderreihung von Zitaten von dem heiligen Apostel Paulus, zum Beispiel Römerbrief und 2. Korintherbrief, Epheserbrief ist, und auch aus der Apostelgeschichte, also über das Leben der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Aber es ist eine sehr schöne und dichte Zusammenfassung dessen, was die Taufe für uns bedeutet.
Vielen herzlichen Dank. Ja.
Gerne.
Mhm. Danke, auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören.
Wir haben eine Anruferin aus dem Saarland, Frau Kiefer aus Boos im Saarland. Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe da zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da reinpasst, aber was mich immer schon bedrückt hat, und zwar, bevor mein Sohn getauft war, durfte man zu der Zeit nicht raus mit dem Kind. Und das konnte ich nie verstehen. Und da war ich war länger im Krankenhaus, musste nach Hause, Samstag, und Sonntag war die Taufe. Also mit dem Kind, dann hieß es ein Heidenkind, durfte man nicht das Haus verlassen. Und dann die zweite Sache, bei der Taufe musste ich, das war auch noch was, diese Aussegnung. Und zwar, das Kind getauft war, nahm der Priester mich mit vorne an den Altar, Chorraum, und dann bin ich ausgesegnet worden. Und das verstehe ich nicht. Hat das hier mit dieser Darstellung im Tempel mit Aussegnung da was zu tun? Das waren die zwei Dinge, die haben mich immer schon beschäftigt.
Aha, war das
kann
vor
ja,
der Liturgie?
Kann mir da was dazu sagen?
Herr okay. Weihbischof?
Also ich versuch's mal, Frau Kiefer. Die erste Frage, die ist, glaube ich, sehr interessant, die werden die Jüngeren ja gar nicht mehr so präsent haben, dass man früher eben die Taufe möglichst nahe an den Geburtszeitpunkt gerückt hat. Natürlich war die Kindersterblichkeit dann damals noch höher und das ganze medizinische, die medizinische Grundversorgung rund um die Geburt noch nicht so optimal, wie wir das heute haben. Also da war die Angst vor der Kindersterblichkeit, was geschieht, wenn ein Kind ungetauft stirbt. Deswegen sind ja in früheren Jahrzehnten auch die Kinder oftmals direkt nach der Taufe entweder in der Pfarrkirche oder zu Hause durch eine Haustaufe oder auch in der Krankenhauskapelle getauft worden. Bevor die also im Grunde mit der Mutter die Neugeborenen das Krankenhaus verlassen haben, Sie haben ja vorher gesagt, die durften nicht ins Freie möglichst, dass ihnen nichts geschehen könnte, dann wurden sie eben, bevor sie das Krankenhaus verlassen, in der Krankenhauskapelle getauft. Da steckt natürlich dahinter, so dieser Grundgedanke, der ja in der Heiligen Schrift auch nachzulesen ist, wer nicht getauft ist und nicht an Christus glaubt, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Und das wurde in früherer Zeit natürlich auch sehr auf diese Kindertaufe und was geschieht, wenn jemand ungetauft stirbt, ist er dann verdammt oder hat er die Möglichkeit, zur ewigen Glückseligkeit zu kommen, wurde es, sag mal, im Vergleich zu heute eher ängstlich gesehen. Man hat Angst gehabt, dass ein Kind ungetauft sterben müsste und dann vielleicht von der Gnade Gottes und von seiner beseligenden Anschauung im Himmel ausgeschlossen wäre. Es ist interessant, dass jetzt in der neueren Zeit gibt es klare, auch lehramtliche Aussagen, dass ein Kind, das ungetauft stirbt, also auch unschuldig sich nicht taufen lassen hat können, aus irgendeinem Grund, dass so ein Kind nicht automatisch von der Glückseligkeit ausgeschlossen ist. Weil die Barmherzigkeit Gottes natürlich immer größer ist. Das betrifft ja auch übrigens die Frage, ob überhaupt die Taufe heilsnotwendig ist. Braucht man überhaupt die Taufe, um in den Himmel zu kommen, gewissermaßen. Es ist interessant, was dazu der neue Jugendkatechismus, UCAT, sagt, wenn ich das vielleicht ganz kurz zitieren darf. Auf die Frage, ist die Taufe tatsächlich der einzige Weg zum Heil, heißt es da, für alle, die das Evangelium empfangen und davon gehört haben, dass Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, ist die Taufe der einzige Weg zu Gott und zum Heil. Gleichzeitig ist jedoch wahr, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Daher finden auch all die Menschen zum Heil, die keine Gelegenheit hatten, Christus und den Glauben wirklich kennenzulernen, die aber ehrlichen Herzens nach Gott suchen und ein Leben nach ihrem Gewissen führen. Die sogenannte Begierdetaufe wird hier angeführt. Also, für alle, die von Christus gehört haben, ist die Taufe heilsnotwendig. Für die Menschen, die in ihrem ganzen Leben unverschuldeterweise nie etwas von Christus gehört haben, gibt es auch einen Weg zum Heil, wenn sie nach ihrem Gewissen, nach ihren Überzeugungen ein gutes Leben führen. So, das war mal so ein Antwortversuch auf die erste Frage, wie das gehandhabt wird mit der Säuglingstaufe und der Ängstlichkeit, die vielleicht früher noch viel stärker dominant war, dass das Kind ungetauft sterben könnte. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, diese Frage der Aussegnung der Mutter bei der Taufe, dass sie nochmal in besonderer Weise vom taufenden Diakon oder Priester gesegnet wurde, das gibt es heute nicht mehr im neuen Taufritus, der seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gebräuchlich ist. Es gibt zwar einen Mutter- und Vatersegen, das ist eigentlich auch nochmal ganz schön, dass es am Ende der Tauffeier im Taufrituale vorgesehen ist, entweder alle Anwesenden zu segnen mit einem Segensgebet oder den Vater, die Mutter und die Paten eigens mit einem jeweils eigenen Segensgebet zu segnen. Also Stichwort Aussegnung der Mutter bei der Taufe. In früheren Jahren war das sicherlich auch so im Sinne der Reinigung. Es heißt ja heute im Tagesevangelium, da kam für die Mutter der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung, dass das irgendwo auch so mit diesem Grundgedanken noch zusammengehängt hat. Aber in der heutigen Zeit ist das, wie gesagt, nicht mehr Bestandteil der Taufliturgie.
Ich auch, man hat das machen lassen, aber ich habe doch keinen bösen Geist in mir gehabt, dass man muss ausgesegnet werden. So hieß das damals. Gut für Paten und so, einwandfrei, aber nur die Mutter musste ausgesegnet werden. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich bin so ausgesegnet worden, das war so stramm, dass ich kein zweites Kind mehr nachkam. Also ach diese je. Aussegnung, die war, das können wir nicht verstehen. Und deswegen, ich meine, ich bin ja jetzt schon so alt, aber ich wollte immer noch wissen, das kam noch dann vom Judentum, ist das doch irgendwie übernommen worden. Da ist ja auch die Mutter Gottes in dem Moment auch sehr wahrscheinlich ausgesegnet worden, als sie im Tempel kam, oder?
Ja, sie hat diesen Ritus vollzogen, der damals nach dem Gesetz eben üblich war. Es ist hier nicht näher beschrieben, wie das genau gegangen ist bei Maria. Aber mir war jetzt das auch nicht bewusst, weil ich das so nicht mehr kenne. Ich bin jetzt seit 27 Jahren auch als Geistlicher, taufe ich, aber in dieser Zeit, also die letzten Jahrzehnte, war das nicht mehr üblich, diese Aussegnung der Mutter. Und wenn Sie sagen, es war für Sie damals eher etwas Negatives, dass sie das nicht als, weil eine Segnung eines Menschen ist ja zunächst etwas Positives. Wir kriegen morgen oder heute in der Heiligen Messe den Blasius-Segen zum Beispiel. Und da, ich erlebe das immer wieder, dass da ganz viele Menschen kommen, sogar Menschen, die nicht unbedingt jeden Sonntag zur Kirche kommen. Aber wenn es den Blasius-Segen gibt, da füllen sich die Kirchen wieder. Menschen lassen sich gerne segnen. Aber das, was Sie jetzt schildern, ich müsste das selber auch noch einmal nachforschen, wie das in dem alten Taufritus, ob das tatsächlich ein Bestandteil war, wie die Worte gelautet haben, dieser Aussegnung. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es im Sinne einer Austreibung irgendeines unreinen Geistes oder so gewesen ist. Aber wenn Sie selber sagen, Sie haben das damals subjektiv als eher belastend erlebt, dass Sie da besonders ausgesegnet worden sind, so wie wenn man irgendetwas Negatives austreiben müsste aus Ihnen, dann ist es sicherlich gut, dass es heute so nicht mehr gibt, weil der Tag der Taufe ja zum einen steht da das Kind im Mittelpunkt und seine Berufung in die Gotteskindschaft und zum anderen ist es einfach ein Tag der Freude und sollte nicht ein Tag der Belastung sein. Aber ich müsste das, wie gesagt, selber nochmal genau nachschauen, wie das damals, ich vermute mal bis zum Konzil oder in den Jahren danach noch im Taufritus üblich war.
Gut, dann Dankeschön. Danke für Vielen den Dank. Anruf. Auf Wiederhören, Frau Kiefer. Alles Gute ins Saarland. Wenn auch Sie sich noch mit einbringen möchten, 089 517 008 008, müssen Sie dann wählen. Ja, Tag des gottgeweihten Lebens. In dem Schreiben Vita Consacrata steht ja so zu Beginn, es hat nie an Männern und Frauen gefehlt, die den Ruf des Vaters und der Einladung des Geistes folgten. Wenn man jetzt sich die Orden anschaut, in Europa zumindest, dann gehen ja bei vielen die Berufungen zurück oder zumindest die Mitglieder in den Orden. Was ist für Sie da der Grund?
Ja, ich glaube, das sind viele Gründe, dass wir natürlich in Europa, ich würde mal fast sagen, in der nördlichen Hemisphäre, auch Nordamerika, in den südlichen Ländern, im südlichen Erdteil sieht es nochmal anders aus natürlich. Das wissen wir auch, dass es da viel mehr Berufungen heute gibt als in der nördlichen Hemisphäre. Das hat viele Ursachen. Das ist sicherlich nicht monokausal, aber es ist schon zunächst mal ein Faktum, dass uns heute auch beschäftigt, auch betrübt, dass jedes Jahr in Deutschland die Zahl der Ordensangehörigen um etwa 1000 zurückgeht. Ich erlebe das hier im Bistum Rottenburg-Stuttgart auch in den letzten 15 Jahren, seit ich hier als Bischofsvikar für die Orden zuständig bin, dass wir Ordensgemeinschaften ganz verabschieden mussten. Oder dass einfach die Orden immer mehr überaltern. Die meisten Ordensgemeinschaften in unserem Bistum haben einen Altersdurchschnitt von 68 bis 75 Jahre. Und da gibt es dann Ordensgemeinschaften, die haben mehr über 90-jährige Ordensmitglieder als unter 50-jährige. Aber das ist nur zunächst die Statistik. Ich erlebe auch, dass die Lebensform gerade als Ordensfrau und Ordensmann auch wieder Attraktivität gewinnt. Ich habe jetzt in den letzten Monaten zwei große Franziskanerinnen-Ordensgemeinschaften unseres Bistums visitiert und war mehrere Tage jeweils in diesen Ordensgemeinschaften und war ganz überrascht, dass die eine Gemeinschaft 3 Novizinnen und die andere 10 junge Frauen als Novizinnen wieder haben, die ganz bewegte, interessante Lebensbiografien schon mitbringen. Es ist heute sicherlich für Menschen, die so einen besonderen Weg des gottgeweihten Lebens wählen, so dass sie nicht mehr wie früher das üblich war, mit 17, 18 ins Kloster gegangen sind, sondern sie sind heute zum Teil 30. Wir haben zum Beispiel eine junge Novizin in einer unserer Ordensgemeinschaften, die war Konzertpianistin viele Jahre und hat dann einen zweiten Beruf ergriffen und hat Karriere in der Wirtschaft gemacht, hat also leitende Funktionen in der Wirtschaft übernommen und ist jetzt als Frau, so Mitte 30, ins Kloster gegangen, weil sie schon als Kind gesagt hat, ich will irgendwann mal mein Leben Gott weihen. Ich habe vor kurzem mit ihr gesprochen, da hat sie gesagt, ja, nach ihren beiden weltlichen Karrieren als Konzertpianistin und in der freien Wirtschaft hat sie dann mit Mitte 30 gesagt, so lieber Gott, jetzt ist Zeit, ich habe dir schon als Kind mein Leben versprochen, jetzt gehe ich ins Kloster. Und die macht einen unglaublich glücklichen und zufriedenen Eindruck. Das ist also schon auch interessant, wie Gott heute Menschen beruft, übrigens auch übers Internet. Wir haben Ordensberufungen, wo Menschen einfach so, indem sie im Internet gegoogelt haben, ihre Gemeinschaft gefunden haben. Ich habe einen ganz kuriosen Fall, dass eine junge Frau bei einem Franziskanerinnenorden eingetreten ist, nur so etwa 80 Kilometer Luftlinie davon entfernt hat sie gelebt und nie etwas von dieser Gemeinschaft gehört und ist übers Internet zu dieser Gemeinschaft gefunden und heute dort Mitglied. Also es ist interessant, wie Gott Menschen heute beruft. Natürlich werden die Zahlen kleiner. Das sind nicht mehr die Massen, die noch auch in den Nachkriegsjahren zu Priestern geweiht und ins Kloster gegangen sind. Die Massen werden wir nicht mehr haben. Das ist aber auch schon demografisch nicht mehr möglich. In einer Welt, in der es einfach weniger Kinder gibt, kann es nicht mehr solche viele Berufungen geben. Ich kenne einen Priester, der hat 10 Geschwister oder 9. Ich glaube, sie sind zu 10 in der Familie. 5 sind Priester und eine Schwester ist Pastoralreferentin. Das heißt, von 10 Kindern einer Familie haben sich 6 für den kirchlichen Dienst entschieden. Das gibt's ja heute so nicht mehr. Wo gibt's noch Familien mit 10 Kindern? Sodass man einfach das realistisch sehen muss. Es hat viele Gründe, natürlich auch die Säkularisation und der Pluralismus von Lebensentwürfen und die zunehmende Entfremdung von Menschen auch von der Kirche, von der ganz konkreten Kirche. Also es gibt viele Gründe dafür. Aber ich merke in meinem Dienst an den Ordensgemeinschaften zum Beispiel, dass es eher wieder attraktiver wird für Menschen, heute einen solchen Weg zu wählen.
Hm. Wir haben eine Hörerin aus Bayern, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Gott, Herr Weihbischof, ich hätte eine Frage. Und zwar, wenn man keine Firmung empfangen hat, dann kann doch auch der Heilige Geist nicht wirken.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Der Heilige Geist kann in seiner Fülle wirken, wenn ein Mensch sich auch firmen lässt. Aber die Taufe ist, sagen wir mal, das Grundsakrament. Wenn jetzt ein Mensch nicht sich firmen lässt, obwohl er getauft ist, er kann sich ja nicht firmen lassen, wenn er nicht getauft ist. Die Taufe ist ja das Grundsakrament, das notwendig ist, um alle anderen Sakramente irgendwann später empfangen zu können. Es stellt sich schon die Frage, warum ein Mensch sich nicht firmen lassen will. Weil die Firmung gehört ja eigentlich zur Taufe. Früher, als in den ersten Jahrhunderten noch nicht die Säuglingstaufe in der römischen Kirche üblich war, in der lateinischen, in der westlichen Kirche, war es ja üblich, dann sind die erwachsenen Taufbewerber in der Osternacht zur Taufe geführt worden und davor haben sie sich in einer langen Vorbereitungszeit, in einem Katechumenat darauf vorbereitet. Und dann sind sie auch gleich gefirmt worden. Das heißt, die drei sogenannten Initiationssakramente, die Eingliederungssakramente in die Kirche, die wir heute biografisch getrennt haben, Taufe, Eucharistie und Firmung, die verteilen sich ja heute, wo die Säuglingstaufe üblich ist, im Grunde über 14, 15, 16 Jahre. Diese drei Grundsakramente, Eingliederungssakramente, sind bei der Erwachsenentaufe in einer Feier gespendet worden. Taufe, Firmung, Eucharistie, Erstkommunion. Deswegen stellt sich schon die Frage, was einen Menschen motiviert, sich nicht firmen zu lassen, wenn er doch getauft ist. Natürlich haben wir bei unserer Firmspendung, die wir in der Regel bei uns hier im Bistum Rottenburg-Stuttgart, ist es normalerweise die 8., 9. Klasse. Das ist manchmal eine schwierige Lebensphase für junge Menschen, wo sie manchmal noch nicht den Kopf und das Herz frei haben, sich für Gott zu entscheiden, weil sie mit ihrem eigenen Leben in der Pubertät nicht klarkommen oder mit ihrem Aussehen Schwierigkeiten haben oder mit ihren Eltern Probleme oder was auch immer, ebenso die typischen Pubertätsprobleme. Aber ansonsten muss man davon ausgehen, die Taufe ist das Grundsakrament und auch die Taufe ist schon die Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist, wir sind Kinder Gottes, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern sind es und es ist ein Geistgeschenk. Aber in der Firmung wird dieses Geist, wir sind in eine geistliche Familie in der Taufe aufgenommen worden und das wird noch einmal durch die Gaben, die der Geist Gottes dem Firmenbewerber schenkt, noch einmal bekräftigt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Mensch, der sich nicht hat firmen lassen, dass der Heilige Geist gar nicht in ihm wirken kann. Aber man müsste mit ihm ins Gespräch kommen, ob er nicht auch dieses Verstärkungsgeschenk, das die Firmung nach der Taufe bedeutet, empfangen möchte.
Ah, wir haben noch einen Hörer aus Berlin, der sich gerne noch mit einbringen möchte. Wir sind eigentlich am Ende der Sendezeit gekommen. Vielleicht, wenn wir uns ganz kurz fassen könnten. Herr Neumann.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich hab die Frage zu Epheser 1,4, wo da steht, wir sind vor dem Niederwurf der Welt auserwählt. Also, dass es noch vor der Taufe bereits ein Handeln Gottes gibt, was wie diese Prädestinationslehre, das ja auch lehrt, eine Vorherbestimmung gibt, die wichtiger noch ist als die Taufe.
In unserer katholisch üblichen Übersetzung, der sogenannten Einheitsübersetzung, heißt Epheser 1,4, in ihm, also in Christus, hat er, Gott, uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Da geht es um die Erwählung schon vor der Taufe. Das habe ich vorher auch schon erwähnt, dass bei der Taufe das manifest wird, dass wir seit Ewigkeit von Gott geliebt werden. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und dich bei deinem Namen gerufen, dass wir schon längst im Plan Gottes präsent waren und er uns schon längst berufen hat, bevor wir geboren worden sind. Dass das mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, das geht ja, Ewigkeit können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir immer in Raum und Zeit gebunden sind. Aber Ewigkeit geht nach vorne und nach hinten. Also es betrifft meine Vergangenheit mit ewiger Liebe, das fängt schon längst vor meiner Geburt an, dass Gott mich berufen hat zum Leben und zur Gotteskindschaft und es geht über meinen Tod weit hinaus. Also das ist kein Gegensatz zur Taufe, sondern in der Taufe wird gerade das manifest und wird deutlich und von Gott bestätigt, dass er uns seit Ewigkeit mit Liebe zum Leben und zur Gotteskindschaft berufen hat.
Gut, dann Dankeschön, Herr Neumann, für die Nachfrage und auch für die Beantwortung der Fragen. Danke, Herr Weihbischof, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Ja, für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, das ist möglich. Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen unter der 08323 9675120. Oder für alle, die Internetzugang haben, Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen. Unter www.horeb.org können Sie auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Herr Weihbischof, dürfen wir Sie zum Ende noch um den Segen bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des Greisen Simeon und der Prophetin Hanna, segne und stärke und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach Rottenburg.
Vergesst Gott.
Segen ist Gott. Auf Wiederhören, sagt Marie und Kuhl.